Guten Morgen. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und ich darf heute schon wieder predigen, was richtig schön ist. Ich habe irgendwie so eine Reihe von 4 Predigten bekommen, auf die ich mich richtig freue, weil wir in einem echt schönen und wichtigen Thema drin sind. Wir reden zusammen über Gebet und diesen Herzenswunsch, dass wir Gebet lernen können. Dass wir lernen können, mit Gott zusammen in Verbindung zu treten und da noch in eine tiefere Intimität zu kommen. Und wir haben diese Bibelstelle aus Lukas 11, Vers 1, als Jesus von einem Ort von Gebet zurückkam und der Jünger zu ihm sagte, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Lehre uns beten. Ein Vorgang von Trainieren, von ja, dass wir von Gott auch lernen, wie sollen wir beten, was sind die Inhalte, die wir beten dürfen und können. Und trotzdem hat mich jemand angesprochen, gesagt, Gebet ist doch nicht bloß ein Kopfding, ist doch nicht bloß ein Verstandding, wo wir uns was antrainieren. Und ich hoffe, das kam die letzten Wochen auch schon ein bisschen rüber, dass es auch um Beziehung geht, dass es um Gottes Beziehung geht, du und Gott gemeinsam, dass ihr miteinander unterwegs seid, dass Herzen zusammenkommen, dass Herzen sich verbinden und dass auch ein tiefer Wunsch in uns neu entsteht, beten zu wollen, Lust zu haben auf Gebet, eine Freude am Gebet zu haben, dass es so was wird, was unser Lebenselixier wird, dass wir jeden Tag zu Gott kommen und sagen, Herr, ich möchte mit dir in Beziehung treten, ich möchte mein Leben gar nicht mehr allein leben, ich möchte es mit deiner Hilfe, in dem Austausch mit dir, im Reden mit dir, immer wieder lernen, immer wieder von dir da auch empfangen. Klar, es geht auch um eine Herzensbeziehung, es geht um eine Sehnsucht nach Gebet. Und wir werden heute uns ein bisschen ein Thema anschauen, David hat es im Vorgebet als spicy Thema bezeichnet, also ein etwas heißeres Thema, nämlich was passiert, wenn Gott nicht handelt, wenn unsere Gebete unerhört bleiben, wenn wir an Themen vorbeikommen, wo immer wieder wir merken, wir haben den tiefen Wunsch oder so wie Peter sagt, wir wissen auch, das wäre genau das Beste und das wäre der Weg, den Gott jetzt gehen sollte und es passiert einfach nicht. Und wir merken immer wieder, dass das uns alle betrifft. Wir alle kennen hier in der Gemeinde Menschen, für die wir jahrelang gebetet haben und die trotzdem an ihrer Krankheit gestorben sind. Wir alle erleben, dass Krankheit vielleicht auch in unserem Leben länger bleibt, als wir das uns wünschen. Und dass halt nicht alle geheilt werden, denen wir Hände auflegen, für die wir beten. Wir alle kennen diese Kümmernisse und Härten des Lebens, Paare, die erfolglos schwanger werden und nicht schwanger werden halt, Kinder, die vor den Eltern sterben, Beziehungen, die für immer zerstört sind, Scheidungen, die passieren, all das passiert auch in unseren Kreisen. Und es ist ganz bestimmt nicht die Dinge, für die wir gebetet haben. Es ist ganz bestimmt nicht diese Dinge, die wir uns erhofft haben von Gott. Aber sie passieren. Und das trotz unseren Gebeten. Und all das kann immer wieder dazu führen und fordert uns heraus, dass wir nicht anfangen, an Gottes Barmherzigkeit und Gnade zu zweifeln. All das fordert uns immer wieder neu heraus, über unser Gottesbild nachzudenken. Ich kenne Menschen, die das jahrelang verdrängen. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo immer wieder auch Prophetien da waren, dass Menschen nicht sterben werden und sie werden geheilt werden von den Tumoren und 2 Jahre später waren sie tot. Und keiner war da, der gesagt hat, vielleicht war meine Prophetie falsch. Man hat es verdrängt. Und sowas funktioniert eine Weile, aber irgendwann kommen diese Sachen in dir hoch als innerer Zweifel an Gott, an seiner Güte, an seiner Gnade, an meinem Gottesbild, an meinem Verständnis von ihm. Und ich habe leider in den letzten 30 Jahren, die ich in charismatischen Gemeinden verbracht habe, zu viele Menschen gesehen, die daran an ihrem Glauben verzweifelt sind, die ihren Glauben darüber verloren haben, die deshalb auch von Gott sich abgewendet haben, die in den, wenn es dann Härten des Lebens waren, die sie selber betroffen haben, gesagt haben, ja, wenn Gott nicht wirkt, dann ist er auch nicht da, dann ist er auch nicht gnädig, dann ist er auch nicht gut. Ich kann nicht mehr an einen gnädigen Gott glauben. Und ich glaube, dass manches davon daran hängt, dass wir mit falschen Lehren aufwachsen, dass wir mit manchem Verständnis von Gott und von Gebet falsch aufwachsen, falsche Dinge auch hier verbreiten in unseren Gemeinden und wir da immer wieder Korrektur brauchen. Und deshalb verzeiht es mir, wenn wir bei dem Thema heute nicht nur über Leid reden und Umgang mit Leid, darüber werde ich auch ein bisschen was erzählen, wie es mir zum Beispiel damit geht, eine Autoimmunerkrankung zu haben, nicht geheilt zu sein, wie ich damit umgehe. Aber wir schauen uns vor allem auch an, was für Lehren helfen nicht bei so einem Thema. Was für Verständnisse von Gott, die wir manchmal aus der Bibel rausziehen, helfen nicht bei dem Thema unerhörte Gebete. Ich möchte mit einer Lehre anfangen, die ungefähr so geht: Wir gehen immer von Sieg zu Sieg, von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Habt ihr das schon mal gehört in Gemeinde? Also es fällt relativ häufig, wenn man betet. Und da ist eine Wahrheit drin. Es ist eine Wahrheit darin, dass wir uns auf die Herrlichkeit Gottes ausrichten können. Erinnert euch an die letzten Predigten, wo wir uns sehr um diese Erkenntnis Gottes, um die Herrlichkeit gedreht haben, dass Jesus uns sogar im Vater uns auffordert, dieses Gebet zu sprechen über die Herrlichkeit Gottes. Aber wir packen manchmal so kleine Bibelstellen raus, packen sie uns an den Kühlschrank und sagen, mein Fuß wird niemals an einen Stein stoßen. Und das ist unsere Theologie. Segenszusprüche Gottes, die richtig gut sind und die mir helfen, die auch ich brauche zur Ermutigung, packen wir dann dahin, dass wir sagen, nee, es muss immer die Höhen geben. Es darf gar nicht diese Tiefen geben im Leben. Diese Theologie des Segens funktioniert dann auch so rum, dass wir immer das beim Evangelisieren benutzen. So nach dem Motto, dein Leben ohne Jesus ist schlecht, mit Jesus ist alles gut. Das ist was, wo ich denke so, naja, mit Jesus, ich will nie wieder ohne Jesus leben, aber auch mit Jesus zusammen im Leben gibt's Leid. Auch mit Jesus zusammen kann ich unterwegs sein und ich merke, dass da Verfolgung ist, dass da Dinge sind in meinem Leben, die mir richtig wehtun, wo ich durch harte Phasen durch muss. Psalm 23, wenn ich durchs finstere Tal muss, das gibt's mit Gott zusammen. Es ist nicht ohne Gott. Er geht mit mir durch dieses finstere Tal. Er sagt nicht, es wird nie wieder finstere Täler geben, wenn du mit mir unterwegs bist. Sondern er sagt, ich bin da. Und leider ist das eine ziemlich unbiblische Botschaft, dass es kein Leid gibt, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Im Gegenteil, in der Bibel sehen wir viele, viele Menschen, die für ihren Glauben leiden müssen. Wenn ihr mal guckt, was die Propheten alles erleiden müssen, um Zeichenhandlungen für Israel zu machen. Der eine darf nicht heiraten, der eine darf sich bloß von der einen Seite auf die andere wälzen, der dritte muss seine ganzen Kleider verbrennen und nackt rumlaufen. Da gibt's echt wilde Geschichten. Und hey, was für ein Hohn ist das, dass wir so ein Evangelium predigen für Leute, die ihres Glaubens willen auch heute noch verfolgt werden. Hey, wenn wir die Theologie haben, ein Leben mit Jesus bedeutet purer Segen, dann verhöhnen wir all unsere Geschwister, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden, die in Gefängnissen hocken, die jeden Tag leiden, weil sie an Jesus glauben. Das ist eine Verhöhnung. Und das Ganze hat noch einen ganz wilden Auswuchs in der westlichen Welt genommen, nämlich das Wohlstandsevangelium. Dass du noch den Segen Gottes anhand von deinem Kontostand ablesen kann. Da wird's noch wilder. Da fängt's an, in die Richtung zu gehen, wo wir sagen, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du mit Reichtum gesegnet. Es gibt Stellen, wo die Bibel drüber redet, dass Reichtum ein Segen Gottes ist. Aber das umzudrehen, zu sagen, ich bin nur gesegnet und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, muss automatisch auch mein Kontostand so hoch sein, ist einfach daneben. Sei nur kurz erinnert an Jesus, was er sagt über den Reichen und das Nadelöhr. Lest es mal nach. Es ist ganz schön. Es hat auch eine ganz schöne Verantwortung, reich zu sein. Und da müssen wir, also reich sind nicht die Millionäre unter uns, sondern wir alle hier in dem Raum gehören zu den 1% der Reichsten auf dieser Welt. Okay? Bloß so als kleiner Hinweis, wenn du einen Kühlschrank, ein Handy, ein Haus hast und fließend Wasser, gehörst du zu den reichsten Menschen dieser Welt. Eine zweite Sache, was ein bisschen damit zusammenspielt, ist unser Verständnis von Segen. In der Bibel gibt es ganz viele Versprechungen Gottes, wo er sagt, das will ich segnen, wenn du das und das tust. Das liegt daran, dass die Bibel uns Hinweise gibt, wie ein gutes Leben mit Jesus funktionieren kann. Und sagt, hey, wenn du das und das machst, das wird dein Leben segnen, das wird dir gut tun. So funktioniert Leben. Und es gibt tausende von Hinweisen. Zum Beispiel sagt Gott, hey, versuch mich doch, gib doch mal deinen zehnten Teil deines Geldes und ich werde dich segnen. Ich werde die Kornhäuser öffnen über dir. Und er sagt uns sogar, stell mich auf die Probe. Und ich glaube, dass das stimmt. Wir wissen, dass wir gesegnet sind, wenn wir Israel segnen. Wir wissen, dass wir gesegnet sind, wenn wir reine Herzen haben, wenn wir uns von der Sünde abkehren, unsere Sünden bekennen. Wir wissen, dass wir gesegnet werden, wenn wir glauben. Wir wissen, dass wenn wir in der Autorität Jesu beten und fasten, dass Dämonen ausgetrieben werden. Wir wissen, dass wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass dann ein Segen Gottes auf unserem Leben liegt. Und wir wissen, dass wenn wir uns für Arme, Unterdrückte, für Waisen und Witwen einsetzen, dass das was ist, was Gottes Herzensanliegen ist und was er segnet. Und das sind alles richtige Sachen. Unser Problem ist, dass wir oft die Dinge umkehren. Und das habe ich leider viel zu oft erlebt. Dass wenn Menschen krank sind, wenn Gebete nicht erhört werden, dass wir diese Liste von Themen umdrehen und wir so Fragen stellen, wenn du nicht geheilt wirst, gibt es da etwa noch Sünde in deinem Leben? Gibst du deinen Zehnten vom Brutto oder vom Netto? Also dann musst du dich auch nicht wundern. Hast du etwa den Generationenfluch von deinem Urpa immer noch nicht gebrochen, der damals im Dritten Reich unter Hitler Heil Hitler geschrien hat? Dann musst du dich nicht wundern, dass Gott dich heute nicht segnen kann. Und das sind alles nicht Beispiele, die ich mir ausgedacht habe, sondern die ich erlebt habe in den letzten 30 Jahren. Themen, wo Leute diese Liste umgedreht haben, gesagt haben, hey, du musst dich gar nicht wundern, dass Gott dich nicht erhört, weil du noch diese Themen in deinem Leben hast. Und ich möchte dazu sagen, wenn Gott dich auf was hinweist, wenn der Heilige Geist in dein Leben reinspricht und sagt, hey, werde frei von dem Thema, oder guck mal, ob nicht diese Abhängigkeit noch in deinem Leben ist und die dazu führt, dass Gottes Segen noch nicht ganz durchbrechen ist. Dann hör drauf, hör auf diese feine Stimme Gottes. Aber hey, hör auf, das bei anderen Leuten zu machen. Es ist was Unbarmherziges, jemand, der chronisch krank ist, hinzugehen und zu sagen, du hast ja bestimmt noch Sünde in deinem Leben, weil sonst wärst du ja geheilt. Das ist richtig unbarmherzig. Hör auf den Heiligen Geist, hör auf die Stimme Gottes. Wenn Gott dir was zeigt, hör drauf. Aber hör auf, diese Liste einfach automatisch in deinem Kopf abzuspulen. Gott spricht zu dir und wird sich dir offenbaren. Und wir sind alle an dem Punkt, dass wir sagen, hey, ich möchte lernen, wo ich noch heiler werden kann, wo ich noch mehr lernen kann. Aber mach das nicht, dass du Leute dazu verdammst und eine Erklärung findest, warum Gott nicht handelt. Ich möchte eine dritte Lehre angehen, die heute auch wieder durch unsere Gemeinden schwappt. Und der hauptsächliche Vertreter davon im deutschen Raum heißt Reinhard Hitler. Ich weiß nicht, wer von ihm schon was gehört hat. Ich will im Vorfeld einfach sagen, ich möchte seine Lehre angehen, aber ich möchte ihn nicht als Person diskreditieren. Der macht eine super Arbeit unter brasilianischen Waisenkindern, hat dort ganz viel Kinderhäuser und Waisenhäuser gegründet. Das ist ein Mann Gottes, der in vielen Punkten Gott sehr, sehr nah ist, aber der eine Lehre hat, die ungesund ist und die einseitig ist. Und ich möchte kurz erklären, wie die funktioniert, weil das was ist, was auch in unseren Gemeinden so mitschwappt im charismatischen Raum. Die Lehre funktioniert so, dass eine ganz große Gegensätzlichkeit zwischen Alter und Neuer Bund geschaffen wird. Da gibt's diesen alten Bund, da waren die Leute unter dem Gesetz, sie mussten Gesetze erfüllen, sie waren Bettler vor Gott und waren auf Gottes Eingreifen angewiesen. Und dann gibt's den neuen Bund unter Jesus und in diesem neuen Bund ist alles schon vollbracht. Uns steht der ganze Himmel offen, die ganze Herrlichkeit Gottes steht uns offen, uns steht alles schon zu und wir müssen nicht mehr als Bettler kommen, sondern wir sind mittlerweile, haben eine Identität in Jesus, eine Identität unter der Gnade, uns ist schon alles vergeben, uns ist alles vollbracht und wir dürfen uns aus diesem Reichtum Gottes bedienen und so auch beten. Das heißt, wir bitten nicht mehr, sondern wir proklamieren. Wir jammern nicht mehr, sondern wir danken. Und jetzt so eine Lehre verfängt sich ja immer dann, wenn es irgendwo Schwachstellen in unserer Konstitution, in unserer Lehre selber gibt. Und es stimmt, dass wir als Menschen im westlichen, als Christen im westlichen Europa, hier in der Gegend, sehr dazu drängen, auf Leistung zu gehen. Darüber haben wir hier schon ganz oft geredet. Wir definieren uns über Leistung. Wir denken, wir könnten über Leistung bei Gott was schaffen. Und deshalb kommt diese Lehre von ihm, die plötzlich sagt, es ist aber alles Gnade, kommt in ein Vakuum rein, wo eigentlich gut ist, dass er das anspricht. Aber leider, wie immer, löst er eine theologische Spannung auf, die wir nicht auflösen dürfen. Er kommt rein und ich möchte euch 2, 3 Stellen aus seinem Buch vorlesen, wie das funktioniert und wie er denkt. Und wir gucken uns nachher an, was meine Meinung dazu ist oder was auch übrigens Meinung unseres BFP ist, der sich dazu genötigt gefühlt hat, ein theologisches Paper zu schreiben. Das liegt vorne ein paar Mal ausgedruckt auf meinem Stuhl. Wer da Lust hat, sich reinzulesen, darf das nachher gerne mitnehmen. Wir schauen mal kurz rein. Seite 194 aus seinem Buch Leben aus der Fülle des neuen Bundes. Durch Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz Jesu Christi werden wir vollkommen eins mit ihm und treten in eine mystische Einheit mit ihm ein, die uns zu Teilhabern von sämtlichen Vorteilen dieses Bundes macht. Alles, was Jesus gehört, gehört nun auch uns. Wir müssen dabei im Gedächtnis behalten, dass diese Verheißungen nur durch nehmenden Glauben zu unserer Erfahrung werden. Müssen wir Sicherheit über unsere Identität in Jesus bekommen? Müssen wir in ihm bleiben, um all die überwältigenden Vorrechte dieses Bundes zu genießen? Das heißt, wir müssen unserem Herzen felsenfest glauben. Soweit, so gut. Seite 217. Im neuen Bund müssen wir lernen, Worte wie bitten, beten oder fordern, mit den Flehen in Anspruch nehmen, deklarieren und danken zu ersetzen. Diese Lehre geht so weit, dass er nachher in seinem Buch ein Bild entwirft von einem Mann, der an einer Krankheit gestorben ist, der dann von Gott durch ein Lagerhaus geführt wurde und gesagt hat, du hast die ganze Zeit gebettelt, dass ich dich heile, aber schau dir mal dieses Lagerhaus an. All diese unerfüllten Wünsche, die gehören schon längst dir. Und ich konnte es dir nicht geben als Gott, weil ich bin kein Dieb. Das hat doch schon dir gehört. Du hättest bloß deklarieren müssen über dein Leben. Diese Lehre führt dazu, dass die ganze Autorität, dass Gott uns heilt und dass Gott eingreift, dass Gott uns Wünsche erfüllt, dass es nicht mehr bei Gott liegt, sondern nur noch bei uns. Wir haben ja schon alles. Es ist alles vollbracht. Und das Problem der unerhörten Gebete sitzt dann nicht auf der Seite Gottes, das ist der Charme an der Theologie, sondern sitzt auf unserer Seite, weil wir es noch nicht erkannt haben, wir nicht unseren Stand eingenommen haben, unsere Identität eingenommen haben. Und wenn es nicht bei dir liegt, dann geht der Schritt relativ schnell und auch das habe ich schon erlebt, dass es dann halt am Leiter liegt, am Pastor liegt. Dann ist der noch nicht so arg in seiner Autorität drin. Dann ist der noch nicht so weit, dass er schon glaubt und dass er so vollmächtig ist. Ich hatte schon Leute, wo mich gefragt haben, glaubst du überhaupt, wenn du mit mir betest? Ich sage, ja, ich glaube. Ja, glaubst du es auch richtig, so mit der ganzen Vollmacht Gottes? Ich sag, ja, doch, bin dabei. Aber das kommt ein bisschen aus diesem Denken so. Hey, man muss erst total in diesem, alles steht mir zur Verfügung, die ganze Kraft und Macht des Himmels. Und wir dürfen nicht mehr betteln, wir dürfen nicht mehr flehen, sondern wir müssen nur noch mit deklarieren und proklamieren kommen. Das bringt uns dazu, dass wir 2 große Probleme in dieser Lehre haben. Das eine Problem ist diese große Dualität zwischen alter Bund und neuer Bund. Hey, wir glauben an den Gott des ganzen Evangeliums, dem ganzen Wort Gottes. Wir glauben, dass Gott nicht seine Wesenszüge geändert hat zwischen dem Alten Testament und Neuen Testament. Wir glauben nicht an den gnadenlosen Gott im Alten Testament. Dann hast du das Alte Testament ehrlicherweise noch nie gelesen. Das ganze Alte Testament zieht sich durch, dass Gott in Kontakt mit den Menschen sein will, dass er sie liebt, dass er sich ihnen zuwendet, dass er sich seinem Volk verschreibt und sagt, ich bin da. Wer da keine Gnade, keine Menschenzugewandtheit rausliest, hat das Alte Testament nicht verstanden. Und auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, im Neuen Testament ist alles bloß noch Gnade und Liebe. Es stimmt, Gott begegnet uns in seiner Gnade und Liebe am Kreuz. Da spitzt sich alles zu. Und hey, ich will diese Gnade und Liebe nie wieder verlassen und vermissen. Aber auch im Neuen Testament gibt's Gerechtigkeit und Wahrheit. Auch da ist es ein Gott, der Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte tot umfallen lässt, weil sie ihn wegen einem Acker betrogen haben, die Gemeinde. Was für ein Gerechter, was für ein Gott der Wahrheit, was für ein heiliger Gott. Das dürfen wir nicht gegeneinander aufwiegen. Wir dürfen nicht sagen, schlechter Gott, guter Gott, Altes Testament, Neues Testament. Hey, alles, wo Theologen versuchen, dir zu erklären, du darfst bloß noch Neues Testament lesen. Und das Alte Testament, da gibt's bloß noch die Stellen, die auf Jesus hinweisen. Die sind okay, alle anderen lass weg. Das ist wirklich Gotteslästerung. Wir glauben an den ganzen Gott der Bibel. Und wir lassen es nicht gegeneinander ausspielen, die Gnade gegen die Wahrheit, sondern Gott ist beides. Gott verbindet es. Und ein zweites Thema, was bei diesem ganzen Thema, es ist alles vollbracht, was hier rausgenommen wird, ist eine Spannung in der Theologie, die es in jedem Thema gibt. Ich glaube, ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gesagt, da wo Theologie die Spannung verliert, da wird sie einseitig und komisch. Und auch hier gibt es eine Spannung zwischen, es ist alles vollbracht am Kreuz, aber wir leben trotzdem noch in der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt. In der Theologie gibt es den Spruch von schon jetzt, aber noch nicht. Wir haben jetzt schon Zugang zu den Wundern Gottes. Wir dürfen jetzt schon Heilung erleben, aber wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo es keinen Tod und keine Krankheit mehr gibt, wo jeder geheilt wird. Wir haben jetzt schon die ganze Fülle des Himmels oder wir dürfen schon himmlische Segnungen erleben hier, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir uns seinem Heiligen Geist ausrichten, wenn wir erleben, wie er in Wundern und im Heiligen Geist wirkt an uns. Wir dürfen schon so ein bisschen spiegeln, wie es ist im Himmel. Aber hey, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind immer noch auf einer gefallenen Erde. Und diese Spannung dürfen wir auch bei Gebet nicht auflösen. Ja, wir dürfen unsere Vollmacht als und Identität als Kinder Gottes einnehmen. Und hey, wahrscheinlich muss ein Großteil von uns mehr lernen, dass wir diese Gnade und diese Segnungen Gottes in Anspruch nehmen. Aber hey, wir sind noch nicht an der Stelle, wo uns alle Segnungen zur Verfügung stehen. Wir sind noch nicht an der Stelle, wo wir Gott aus dem Spiel nehmen können, weil wir sagen, wir sind doch jetzt Kinder Gottes und steht alles zur Verfügung, also müssen wir bloß richtig beten und dann wird schon alles passieren. Diese Theologie ist falsch und bringt eine Ungnädigkeit rein im letzten Effekt, weil es dann immer an uns und unserem Glauben hängt. Du hast falsch geglaubt, du hast falsch proklamiert, du hast deine Identität in Jesus nicht eingenommen, deshalb ist dein Gebet nicht erhört worden. Lass uns da drauf gucken, dass wir da gesund werden, dass wir da das aushalten, uns trotzdem ausstrecken nach dieser Identität in Jesus. Lass uns glauben, dass Gott noch mehr Wunder tun will auf dieser Erde. Lass uns glauben zusammen, dass der Heilige Geist wirken will hier. Und dass wir wirklich nicht die als Bettler kommen, sondern dass wir Menschen sind, die ausgestattet sind mit dieser Kraft Gottes in deinem Leben. Und mit dieser Ausstattung dürfen wir beten. Mit dieser Ausstattung dürfen wir in Situationen, in Kämpfe reingehen. Wir haben den Sieger auf unserer Seite, daran glauben wir. Aber wir sind immer noch in der Abhängigkeit Gottes. Wir sind immer noch abhängig vom gütigen Gott, von dem, der Gnade schenkt. Und alles, was er uns gibt, kommt von seinem Thron, schenkt er uns. Er ist alles, was wir brauchen. Und er schenkt uns nach seiner Gnade, nach seiner Güte, nach seinem Willen. Das war jetzt eine lange Vorrede. Und jetzt kommen Bibelstellen. Wir wollen jetzt zusammen angucken, dass es nämlich auch in der Bibel unerhörte Gebete gibt. Und ich möchte euch mit reinnehmen, dass wir uns drei Menschen angucken. Wir gucken uns David an, wir gucken uns Paulus an, wir gucken uns Jesus an. Dass es bei allen drei unerhörte Gebete gab, die Gott nicht erhört hat. Und wir schauen uns als ersten David an, der im Psalm 22, Vers 2 und 3 schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Hey, was für eine Verzweiflung an Gott, dass er nicht handelt. Psalm 22, 15 bis 16, da findet er noch richtig schöne Bilder. Ich mag diesen Psalm sehr. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Schöne Worte, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon in Situationen wart, wo ihr diesen Psalm mitbeten konntet. Aber ich kenne solche Situationen in meinem Leben, wo das Worte sind, die mir gut tun. Wo ich sage, hey, wenn David so mit Gott reden darf, darf ich das auch. Auch ich darf meine Klage vor Gott bringen. Auch ich darf ihm sagen, was mir nicht gut tut. Ich darf auch meine Verzweiflung, mein Unverständnis zu Gott bringen. Psalm 13, Vers 2 und 3. Herr, wie lange noch willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Habt ihr mitgezählt, wie viel, wie lange da drin sind? Vier. Viermal sagt David, wie lange noch? Was hast du vor? Warum handelst du nicht endlich? Bei Paulus, viele Leute kennen diese Stelle, ist es 2. Korinther 12, Vers 7 und 9. Er erzählt davor, dass er über Menschen weiß, die in den dritten, siebten Himmel entrückt sind und dass er da Offenbarungen Gottes hat, die in eine Tiefe gehen, die alle anderen nicht haben. Und dann kriegt er die Kurve und sagt, aber damit ich mich wegen diesen hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Was für eine Antwort, oder? Paulus, der große Völkerapostel, fleht dreimal. Mach's doch, Herr, greif ein. Jemand, der so viel Wunder erlebt hat, der so viel leiden musste für Jesus, der so oft, ja, der Schiffbruch erlitten hat, der gesteinigt wurde, der so viel Verfolgung erlebt hat, so viel in Ketten, in Gefängnissen saß, der aber auch so viel Wunder Gottes erlebt hat, sagt, ich habe dreimal gebeten und Gottes Antwort, lass dir genügen. Auf gut Deutsch, lass gut sein. Was für eine Antwort Gottes, gell? Wir gucken uns nachher an, wie er damit umgeht. Auch Jesus hat so ein unerfülltes Gebet. Weiß nicht, ob er da gleich drauf gekommen wäre. Aber Lukas 22, Vers 41 im Garten Gethsemane. Etwa einen Steinwurf entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus hat diesen ganz inneren Wunsch. Er weiß, was auf ihn zukommt, wie er jetzt gleich ans Kreuz gehängt wird, welche Qualen, welche Folter, welches Märtyrium auf ihn kommt. Und er betet, Herr, lass es doch an mir vorbeigehen. Er wusste, dass er qualvoll sterben wird und bat Gott um einen Ausweg. All diese drei Männer Gottes hatten Situationen, wo Gebete nicht erhört wurden. Und diese Frage nach dem Warum kommt in solchen Situationen immer ganz schnell hoch in uns. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Warum, Gott, lässt du das zu? Warum werde ich nicht geheilt? Warum machst du das nicht? Und diese Warum-Frage oder wie David sagt, wie lange noch, die treibt uns immer wieder um. Und wenn ich mir aber anschaue, diesen Weg von Menschen, die durch Leid durchgegangen sind, dann merke ich immer, dass es nicht die Warum-Frage ist, die Gott beantwortet, sondern dass Gott ganz oft den Menschen beibringt, die Wie-Frage zu beantworten. Wie gehe ich durch diese Zeit? Nicht, warum bin ich da drin? Die Frage lässt Gott ganz oft unbeantwortet zu. Warum bin ich krank? Warum habe ich das? Die meisten Menschen kriegen keine Antwort drauf. Sondern es ist oft die Frage, wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich im Leid bin? Welchen Weg schlagen wir ein, wenn unsere Gebete nicht erhört werden? Und ich behaupte mal, es gibt zwei ganz grobe Richtlinien oder Richtungen, aber es ist immer auch ein Zwischenweg. Es ist immer auch ein seelischer Kampf. Es gibt diesen Weg, ich gehe weg von Gott, ich lasse der Enttäuschung Raum oder ich gehe hin zu Gott und komme wieder in ein Vertrauen zu ihm, dass er es trotz allem gut meint zu mir. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das diese Menschen gemacht haben, von denen wir jetzt gerade gehört haben. Ich glaube, die erste Antwort, wie wir mit Leid und unerhörten Gebeten umgehen sollten, gibt uns der Psalm von David selber. Was er macht ist, er klagt nicht irgendwo. Er wendet sich nicht von Gott ab, sondern er schreibt ein Lied, das er zu Gott singt. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir lernen dürfen, dass wenn wir Zweifel haben, wenn wir unerhörte Gebete haben, dass Reinfressen keine Lösung ist. Stillbleiben ist keine Lösung, das macht nur Magengeschwüre. Heilige Fassaden aufzubauen, zu sagen, ich glaube aber doch so schön, obwohl es in meinem Herzen zweifelt, hilft genauso wenig. Im Gegenteil, zu tun, als wäre nichts gewesen, wenn Prophetien über Heilung nicht eintreten, hilft keinem. Im Gegenteil, David ermutigt uns, mit unserer Klage vor Gott zu kommen. Und wir haben das verlernt. Wir können das gar nicht. Traust du dich, Gott wirklich zu sagen, dass du kein Verständnis für ihn hast? Traust du ihm zu sagen, warum lässt du das zu? Wir sind so schnell dabei, dass wir in so eine Heiligkeit verfallen in unserem Gebet, dass wir sagen, wir müssen ihn immer preisen und danken. Wir dürfen gar nicht mit Klage kommen. Aber hey, die Bibel sagt uns, das ist gesund, das ist Seelenhygiene, wenn unsere Klagen zu Gott gerichtet sind. Hey, wenn du Gott gegen Gott klagst, dich von ihm abwendest, das ist richtig ungesund. Das zerstört Beziehung zu Gott. Aber wenn du mit deinem Klage, mit deinem Zweifel, mit deinem Unverständnis zu Gott kommst, das tut dir gut. Das tut mir gut. Diese Klagepsalme sind Teil unseres heiligen Wortes, der Bibel. Und das hat einen Grund. Daraus sollten wir lernen, dass diese Psalme auch Themen sind, die wir benutzen können, die wir beten dürfen, die wir uns zu eigen machen dürfen in dem Moment, wenn es uns nicht so gut geht. Schreien, flehen und klagen, aber nicht von Gott weg, sondern zu Gott hin. Uns auf ihn ausrichten. Und dann gibt's eine Sache, die wir von Paulus lernen können. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Warum betont Paulus dieses 3-mal? Ich glaube, dass es uns ein Zeichen sein kann und ein Hinweis sein kann. Hey, er ist nicht unverständnisvoll. Gott erweist ihm nicht die Gnade, dass das Gebet erhört wird. Deshalb wendet er sich ab, sondern er bleibt dran. Er hält fest. Und glaubt mir, manchmal ist Festhalten an Gott trotz allen Umständen das Schwierigste, was passieren kann. Dran zu bleiben, obwohl mein Herz es mir nicht sagt. In unserer Gesellschaft ist das ganz groß, folge deinem Herzen. Hey, an der Stelle ist es das Schlechteste, was du machen kannst, weil dein Herz sagt dir, Gott hört mich nicht, Gott ist nicht gnädig, also gehe ich weg. Hey, es gibt Momente, da musst du einfach festhalten, dranbleiben, flehen. Nochmal kurzer Ausflug zu Hitler. Paulus fleht hier zum Herrn. Es gibt flehende Menschen im Neuen Testament. Leg dein ganzes Herz in die Bitte rein. Geh auf deine Knie und bitte Gott um Gnade, um Eingreifen. Aber es ist immer noch ein Flehen. Es ist immer noch kein Befehlen, dass Gott das zu tun hat, was du dir wünschst. Sondern es ist ein Flehen, ein Bitten, deinen Wunsch Ausdruck verleihen bei ihm. Ihm sagen, ich möchte, ich wünsche mir es so arg. Und dass Gott da drin vielleicht auch im Gebet unser Gottesbild zurechtrückt, da haben wir die letzten 2 Wochen in den Predigten schon drüber gehört. Und falls du die verpasst hast, hör doch da nochmal rein. Wie Gott es macht, dass wir immer wieder an den Punkt kommen zu sagen, dein ist das Reich, dein Wille soll geschehen. Da verändert sich was, wenn wir zu Gott kommen im Flehen. Und dann gucken wir uns mal an, wie David reagiert hat. Wir erinnern uns 4-mal, wie lange noch und warum schweigst du? Im Psalm 13, 5 Verse weiter, in Vers 6, schreibt er dann plötzlich, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Hat sich jetzt seine ganze Not in Luft aufgelöst? Hat Gott plötzlich während dem Schreiben dieser 4 Zeilen plötzlich gehandelt? Ich glaube nicht unbedingt. Sonst hätte er diesen ganzen Psalm nicht aufschreiben müssen. Aber irgendwas hat sich verändert in ihm. In ihm hat dieses, ich bringe meine Klage zu Gott, ich bleib dran, ich vertraue ihm, ich bitte ihn um sein Eingreifen, hat dazu geführt, dass es am Ende, dass dieses ganze Unverständnis an den Punkt kommt zu sagen, ich traue aber trotzdem auf dich. Ich vertraue dir, ich bleib dran. Und meine Geschichte in den letzten Jahr war ähnlich. Viele von euch wissen, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Und dass ich immer noch nicht geheilt bin. Und dass das auch was ist, ja, wenn du die Ärzte fragst, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann trotzdem dran zu bleiben. Trotzdem weiterhin zu glauben. Nicht auch so eine resignierte Situation einzugehen, zu sagen, naja, ist jetzt halt so. Nee, trotzdem zu sagen, ich vertraue immer noch Gott. Und wenn er will, kann er's. Aber ich bleib dran. Ich bleib dran zu glauben mit all meinen Zweifeln. Ich bleib dran, dass ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Sein Wille wird geschehen. Ich vertraue Gott trotzdem, auch wenn er es noch nicht oder auch vielleicht nie tun wird. Ich vertraue Gott, weil alles andere keine Lösung ist. Überlegt das mal, spielt das mal im Gott, in eurem Kopf gegenüber Gott durch. Wenn Gott nicht das tut, nicht eingreift, was passiert dann? Ist es dann besser, sich von Gott abzuwenden und ohne ihn zu leben? Ich sag nein. Gerade im Leid will ich die Nähe Gottes haben. Ich will weiterhin vertrauen, dass er mit mir ist. Und wir gucken uns mal an, wie das bei diesen Menschen hier passiert ist. Jesus zum Beispiel schreibt schon innerhalb von einem Satz in Lukas 22, Herr, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und sein nächster Satz ist, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Hey, wie schnell das bei Jesus ging von dem lass es vorbeigehen, dieses Flehen, dass es nicht passiert, hin zu, aber mein Leben liegt in deiner Hand. Das kann, glaube ich, bloß Jesus. Bei uns sind diese Prozesse in unserem Leben deutlich langsamer und brauchen mehr Zeit, bis unsere Seele da hinterherkommt, wieder zu einer Hingabe, zu einem Vertrauen, zu einem glaubensvollen Zuwenden zu Gott zu kommen. Und manchmal müssen wir eine Weile einfach nur festhalten an Gott, unsere Klage zu ihm bringen und festhalten. Aber das Ziel ist, wieder in dieses Vertrauen, in diese Hingabe Gottes zu kommen, zu sagen, hey, egal was passiert, mein Leben ist in der Hand Gottes und es ist immer noch besser, mit ihm durchs Leid zu gehen, als ohne ihn. Ich habe keine Lust, an Gott loszulassen, bloß weil er nicht das tut, was ich mir wünsche. Ich will's nicht und ich werd's nicht. Paulus macht es ähnlich in 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10. Doch der Herr sagte zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als allen das andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Aber gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was für ein Mann Gottes, mit größter Freude, von ganzem Herzen akzeptieren. Hey, auch das hat Schritte in ihm gedauert. 3-mal hat er zu Gott gefleht. Nicht beim 1. Mal, als Gott nicht geantwortet hat, kam er sofort dorthin, dass er gesagt hat, ich akzeptiere es. Ich nehme es hin, damit Christus in mir größer wird. Sondern hat 3-mal gefleht. Auch in ihm war es ein Prozess. Und lasst es doch zu, dass es auch in dir ein Prozess ist. Aber das ist das Ziel, zu einem Glauben, zu einem Vertrauen und zu einer Hingabe an Gott zu kommen. David drückt es im Psalm 22, Vers 23 so aus. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern und ich will dich in der Gemeinde rühmen. Der gleiche Mann, der gerade noch die Warum-Frage gestellt hat und von vertrockneten Gebeinen und Todesstaub geredet hat, der gleiche Mann kommt am Ende des Psalms dahin, dass er sagt, ich möchte Gott loben, ich möchte ihn preisen, ich möchte ihn erheben. Ich möchte dich einladen, dass du über den Punkt nachdenkst, wo stehst du mit den Themen, die in deinem Leben unerhört sind, wo Gott nicht gehandelt hat. Wo ist dein Herz da drin? Hast du es weggeschoben? Hast du es einfach ignoriert, weil es nicht in dein Gottesbild passt? Oder warst du an dem Punkt, dass du es mit Gott zusammengetragen hast? Mit Gott zusammen, zu Gott deine Klage gerichtet hast, dein Unverständnis ihm auch ausgedrückt hast. Hey, du darfst das. Das ist nicht unheilig, Gott unsere Klage und unser Unverständnis zu sagen. Im Gegenteil, das gehört zu dieser innigen Gebetsbeziehung dazu. Zu beten, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, warum du nicht eingreifst. Ich weiß nicht, warum du nicht heilst. Und dann auch nicht in so eine resignierte Haltung zu kommen. Ja, ist halt so. Lohnt sich auch gar nicht mehr zu beten, weil Gott macht ja eh nicht. Hey, das ist auch keine Lösung. Gott hat uns eine neue Identität geschenkt. Wir haben seine Gnade erlebt. Wir wissen, was wir in ihm haben, welche Reichtümer des Himmels uns offenstehen. Ich lade dich ein, dass du trotzdem wieder zu einem Vertrauen kommst, zu sagen, Herr, wir beten trotzdem weiterhin für Heilung. Wir beten weiterhin, legen Hände auf. Aber unser Glauben zerbricht nicht daran, wenn Gott nicht das tut, was wir gerne hätten. Sondern wir liegen weiterhin in seiner Hand. Wir vertrauen ihm weiterhin. Glauben bedeutet auch, in seiner Hand zu sein und es ihm hinzulegen. Ihn zu bitten, dass er eingreift. Aber wenn er es nicht tut, dann kommen wir mit unserer Klage zu ihm, wir halten fest an ihm und wir merken, wie Gott unser Gottesbild vielleicht auch wieder dahin verschiebt, dass wir ihm wieder vertrauen und auch wieder glauben können. Ich möchte dich einladen, dass du diese Wege mit ihm gehst. Ihr wisst selber, wo ihr da gerade steht. Ob ihr in euch merkt, das sind so verdrängte Dinge, die ihr nie zugelassen habt, darüber nachzudenken. Oder vielleicht seid ihr über die letzten Jahrzehnte in so eine Resignation gekommen. So, also ich bete nimmer für Heilung, weil es hat ja eh nicht funktioniert. So, hey, komm da wieder raus. Lass uns vertrauen, dass Gott größere Wunder noch unter uns tun will. Lass uns beten dafür, dass das wieder kommt. Und lass nicht zu, dass Verzweiflung und Klage dein inneren Glaubensleben, dein Bild von Gott irgendwie so kaputt macht und so beschränkt, dass du gar nicht mehr glauben willst und kannst und dich gar nicht mehr traust. Ich möchte dich einladen, dass du kurz still wirst und darüber nachdenkst, wo stehst du da? Ihr könnt schon auf die Bühne kommen. Und wir werden gleich zusammen Abendmahl feiern. Das ist dieser Moment, wo wir die Einheit mit Gott miteinander zelebrieren können. Wir nehmen sein Leib, sein Blut in uns auf. Du kannst auch neu dran glauben, welche Kraft das Blut Jesu hat. Und das auch ganz bewusst im Abendmahl empfangen. Zu sagen, hey, wenn ich Abendmahl nehme, dann ist Christus in mir. Dann lebt er in mir. Dann nehme ich ihn in mir auf. Sein Blut, das die Kraft hat, auch meinen Unglauben zu überwinden, der kommt zu uns. Und wir dürfen es in diesem Bild von diesem Traubensaft zu uns nehmen. Ich möchte dich einladen, dass du ja jetzt aus diesem Nachdenken darüber, ob da Themen in dir sind, dass du ganz bewusst in das Abendmahl gehst und Hannah wird uns darin anleiten.